Dann zähl mal eine an.
Ich zähl. Eins,
warte.
Zwei, was?
Also, brauchen ja die Intro-Musik.
Eins, zwei, was?
So, da sind wir wieder. WP Sofa, Folge 26. Mit Hans Helge wieder mit dabei, mit Alain und dem Felix. Heute im Streitgespräch um die Release-Zyklen. Ganz kurz, hallo erstmal, liebe Kollegen.
Ja, moin.
Hallo.
Hallo.
Auf unserem Sofa, was immer breiter wird. Den Sven, der sollte eigentlich heute meinen Part übernehmen, der hat das aber irgendwie, wie soll ich sagen, der wollte lieber mit dem Zug fahren, als zu Hause zu bleiben. Wie wir Remote das gelernt haben, dass zu Hause bleiben eben viel cooler ist. Aber jetzt hängt er irgendwo in Köln oder so fest, keine Ahnung, wo der ist. Worum geht's heute? Ganz einfach. Wir haben uns zwei bekannte Gesichter aus dem WordPress-Umfeld gesucht. Zum einen ist das der Felix Arns. Hallo Felix und
Hi.
Der Alain. Entschuldigt bitte, wenn ich das nicht ganz korrekt ausspreche. Hallo,
Alain. War gut so. Hallo.
Ja. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Felix ist bekannt, Alain weniger?
Ja, mein Name ist Alain Schlasser. Ich bin WordPress-Entwickler, aber auch allgemeiner Entwickler, der sich im Moment halt auf WordPress spezialisiert. Ich mache bevorzugt fortgeschrittene Backend-Entwicklung und versuche mich gerade etwas tiefer in die Core Contribution mit einzuarbeiten, um da auch ein bisschen meinen Teil dazu beizutragen.
Okay, sehr gut. Cool, auf jeden Fall. Hans-Helge ist auch da, der war auch eine Weile verschollen. Hans-Helge, wo warst du?
Ich war wieder in Berlin, aber die Uni hat mich nicht rausgelassen. Ich musste mich erst mal aus den großen Uni-Gebäude kämpfen.
Sehr gut. Dass du dich wieder freigekämpft hast.
Ja. Gerade zu Weihnachten ist das doch ganz schön.
Auf jeden Fall. So, kommen wir mal zum... ich versuche mal sanft überzuleiten, worum es heute geht. Also, ich glaube, war es letzte Woche das WordCamp US?
Schon, ja, fast zwei, ne, oder? Ja.
Also irgendwann ein paar wenigen Wochen war das WordCamp US, was der Felix besucht hat, der Alain und unser Sven Wagener, der jetzt, wie gesagt, irgendwo unterwegs verschollen gegangen ist. Und auf dem WordCamp gab es auch ein Announcement von Matt Mullenweg zum Thema Release-Zyklen für WordPress. Aktuell ist es ja so, oder in den vergangenen Jahren war es immer so, dass WordPress relativ kalkulierbare Release-Zyklen hatte. Das heißt, ungefähr so zwei bis drei größere Releases gab es im Jahr und dazwischen immer so kleine Updates und Verbesserungen oder Fehlerbehebungen. Das soll jetzt in Zukunft anders werden. Und zwar hat er mit angekündigt, dass man sich eher auf, soweit ich das jetzt interpretieren kann, auf Feature-Development konzentrieren möchte. Und erst wenn ein Feature ausgereift ist zur Veröffentlichung, dann wird es ein Release geben. Das heißt, die Release-Zyklen, wie wir sie jetzt kennen oder haben, werden wahrscheinlich wegfallen. Und es wird dann unter Umständen ein Jahr lang keine neue Version geben. Oder vielleicht werden dann auch fünf in einem Jahr erscheinen. Was Quatsch ist, aber da gibt es unterschiedliche Meinungen in der WordPress-Szene und wir haben uns zwei Teilnehmer gesucht, zum einen den Felix, der das Ganze so ein bisschen von der Pro-Seite verargumentieren kann und den Alain, der eben die Kontra-Seite auch ein bisschen beleuchten möchte Und wir vom WP Sofa haben einfach gesagt, so, wir stecken die zwei jetzt zusammen, ich und Hans-Helge sind dann ruhig und pieken ab und zu mal dazwischen und lassen Felix und Alain einfach mal aufeinander los und gucken, was am Ende, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Ich enthalte meine Meinung erstmal, vielleicht am Ende oder so, aber ich bin gespannt, was ihr jetzt so zu dem Thema von euch gebt. Ich übergebe das Wort ganz offiziell an. Ich schmeiß das einfach in die Mitte und wer zuerst was sagt, der nimmt das.
Ich bin erstmal froh, dass wir nicht an einem Ort sind, weil das ist jetzt hier sehr gut, dass es remote ist, sonst würden wir uns, glaube ich, zerfleischen. Nein.
Wir können noch, was mir gerade noch einfällt, bevor ihr richtig loslegt, ne, weil du gerade sagst, wir sind remote.
Ja.
Du, Felix, bist irgendwo in USA verschollen und Alain ist in der Eifel, ich bin immer noch in Ostdeutschland, Hans-Helge ist in Berlin. Einfach nur mal so, damit die Hörer wissen, dass wir hier nicht tatsächlich irgendwie zusammensitzen, sondern weltweit verstreut uns aufhalten. So, jetzt.
Ja, ich denke mal, vielleicht sollten wir erstmal noch mal kurz ein bisschen genauer besprechen, was Matt gesagt hat. Oder also im Prinzip gibt es ja drei Hauptfeatures, die er, glaube ich, um das Wort wieder zu benutzen, Foki genannt hat, was ich hier immer sagen möchte, in jeder Folge.
Ja, aber du hast jetzt noch nicht rausgefunden, was das Richtige war, ne? Also ich lenke schon wieder ab, das tut mir leid.
Nee. es gibt einmal den Editor, der verbessert werden soll. Da wurde beim State of the World sowas wie Blöcke da als Konzept vorgestellt, also was im Prinzip jeder Page-Builder macht. Ich denke, was der Core machen würde, wäre etwas simpler als ein Page-Builder, was gut ist, aber finde ich insgesamt auf jeden Fall ein interessanter Fokus. Dann der Customizer soll weiter verbessert werden und der dritte Fokus ist die REST API, also REST API selbst an sich verbessern, aber auch die REST API zum Beispiel in WP Admin zu benutzen. So wie es Calypso auch macht. Ich denke mal nicht, dass Calypso Teil vom Core wird, aber vielleicht wird es in die Richtung gehen. Und es soll dann irgendwie alles, soweit ich das verstanden habe, soll irgendwie alles, was entwickelt wird, sich um diese drei Fokusse drehen. So, also natürlich wird es Bugfixes geben, die was ganz anderes betreffen, aber alles, was wirklich neu ist, was neu reinkommt, größer ist, soll irgendwie damit zu tun haben.
Aber das ist ja erstmal soweit so gut, aber die Frage, die mich jetzt trotzdem stellt, warum kann ich das denn nicht in einem geregelten Zyklus machen? Dann kann ich doch den Fokus trotzdem setzen.
Ja, das wäre jetzt im Prinzip schon eine Art, das, was ich jetzt da als Pro-Argument dafür sehe, eine Sache ist eben, dass diese Release-Zyklen, die dauern ja nur 4 Monate und wenn du dann noch, dazu kommt ja noch diese Beta-Periode, die auch noch über einen Monat meistens, ja über einen Monat ist, das heißt, und am Anfang auch noch ein bisschen Planung, das heißt, im Prinzip hat man, glaube ich, immer nur 2 Monate, um wirklich an neuen Features zu arbeiten, und es gibt ja auch noch dieses Konzept von Feature Projects, die dann über Release übergreifend funktionieren. Aber ich finde, aber das gab es bisher nur für, das wurde nur für komponentenweite Dinge eigentlich gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Also, wenn es hier wirkt, und bei diesen drei Fokussen geht es jetzt außer dem Customizer vielleicht, das sind wirklich mehr Sachen, die irgendwie sehr übergreifend sind zwischen verschiedenen Bereichen und so, also eine größere Initiative und da denke ich schon, dass es sinnvoll sein kann, da größer, also mehr Zeit zu haben, um daran zu arbeiten und ja, es wurde, ja.
Die beiden, also die REST API und der Editor, die gibt's eigentlich so schon als Feature Project. Also bei der REST API ist ja klar, dass da die letzte Version davon bei 4.7 gemerged wurde. Und beim Editor ist es so, dass diese Content Blocks, die Matt sehen würde, unbedingt gern sehen würde, dass das eigentlich eine Weiterentwicklung von Shortcake ist, was auch ein Feature Project ist. Also ja, die laufen eigentlich schon jetzt schon außerhalb der normalen Release-Zyklen. Und der Customizer, da ist es so, dass das Western Router, ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht eigentlich, dass der schon seit längerer Zeit parallel zu der Version, die im Core beinhaltet ist, eine erweiterte Version hat, wo immer wieder mal Änderungen zurück in den Core reingemerged werden. Was offiziell, glaube ich, nicht als Feature Project benannt wurde, aber eigentlich auch so gehandhabt wird.
Er arbeitet ja auch an einem Customize Posts Plugin irgendwie, also
ja, genau.
Das ist nämlich auch wieder, das finde ich auch, das wäre schon wieder so eine übergreifende Sache und ich glaube, dahin wird irgendwann WordPress gehen, dass der Customizer und der Editor so ein bisschen ineinander verschmelzen, also das wird glaube ich nicht im nächsten Jahr oder so passieren, aber vielleicht doch, aber irgendwie das, irgendwann wird man wahrscheinlich alles im Customizer machen können, es wird dann noch vielleicht irgendwelche zusätzlichen Interfaces geben, damit man direkt im Frontend posten kann. Und also gerade für sowas denke ich, weil das eben was Übergreifendes ist, da macht es schon Sinn, dann nicht irgendwie ein einzelnes, das kann man halt nicht mehr so gut in einem getrennten Feature-Projekt machen, das muss irgendwie zentralisierter sein. Mhm. Und mit der REST-API meine ich auch, die REST-API an sich ist natürlich ein Feature-Projekt gewesen, aber es geht jetzt ja auch viel einfach um die Nutzung der REST-API und das ist dann ja, bezieht sich ja gar nicht mehr direkt auf die REST-API, sondern auf alles im WP-Admin im Prinzip. Ja. Dass das die REST-API benutzen soll.
Also bei dem, was du sagst, dass der Customizer und der Editor, dass die zusammengefügt werden sollen, diese zwei Fokuspunkte sind eigentlich schon dabei zu verschmelzen, weil das Konzept, das der Weston ausgearbeitet hat für Shortcake, basiert eigentlich darauf, dass für das User Interface, für diese Shortcodes, jetzt nicht mehr einfach ein JavaScript Gebilde aufgebaut wird, sondern dass die Customizer Komponenten direkt als User Interface für die Shortcodes benutzt werden. Das heißt, die sind eigentlich schon dabei zu verschmelzen in der Hinsicht.
Ich habe eine Frage kurz, Entschuldigung, wenn ich dazwischen.
Ja.
Alain, sagst du Shortcake oder Shortcode?
Shortcake,
ja.
Das ist der Name eines Feature-Projects, wo es um ein Shortcode-User-Interface geht.
Ah, okay. Hast du dann noch für die Shownotes einen Link, den wir da reintun können?
Ja.
Danke. So, ich bin wieder.
Oh. Hast du mit jemandem gesprochen, dass diese Blöcke eine Erweiterung von Shortcake sind oder? Ist das eine Vermutung von dir, oder?
Nee. Also das, unter anderem gibt's im WordPress.org Slack gibt's einen Feature-Project-Channel für Shortcake. Und da hat vor kurzem noch der Weston noch einmal bestätigt, dass das eigentlich die Richtung ist, in die es gehen sollte. Und der hat auch auf GitHub, hat der eigentlich schon funktionsfähige Versionen davon.
Ja, okay, ja. Also auch, du meinst von diesem Blocks-Feature oder Shortcake jetzt?
Also von Shortcake,
also was ja irgendwann
in einer Blocks Variante, wird. die Customizer-Elemente benutzt, um das Interface
zu machen. Ah, okay. Ah, cool, ja, das wusste ich gar nicht. Muss ich mir mal angucken.
Das ist eigentlich ganz, ganz interessant vom Konzept her. Also Shortcake ist eigentlich so, dass man einen bestehenden Shortcode mit einer kleinen Codeänderung kann man da ein User Interface hinzufügen, so dass man das über den Media-Dialog einfügen kann und in einem User Interface dann die Daten einsetzen kann und sieht dann im Editor sofort eine Vorschau vom Shortcode anstatt nur die rechteckigen Klammern. Das heißt, da sieht man eigentlich schon, was der Shortcode, wie der dann gerendert wird.
Ja. Das ist ja im Prinzip auch schon so gewesen, immer beim Caption ist ja auch ein Shortcode und der wird ja auch automatisch eingefügt, sag ich jetzt mal.
Ja.
Genau.
Aber jetzt da das nicht. Entschuldigung, okay, ihr driftet ein bisschen zu sehr ins Detail ab. Ja, ich versuche nur ein bisschen zu moderieren. Ne? Also, wir wollen eigentlich hier so ein bisschen Action haben. Ne? So,
ja.
Nach dem Motto, los. Geh doch weg hier.
Weg. Das ist schon, zu friedlich, Felix, zu friedlich. Ja.
Felix hat schon ganz gut Felix hat schon ganz gut pro argumentiert, das kann ich nachvollziehen, was er da sagt, mit dass man zu wenig Zeit hat, um neue Features zu entwickeln. Also 3 Monate minus den einen Beta-Monat ist schon sehr straff. Kann ich nachvollziehen, dann stelle ich mir aber die Frage, okay, da müssen es ja nicht, wenn man jetzt sagt, die Zeit fehlt, dann könnte man ja sagen, anstatt jetzt irgendwie, wir machen so losgelöste Releases, sondern auf ein Release im Jahr gehen, dann hat man sowas, wo man ein bisschen hinarbeiten kann, dass es immer im Herbst oder im Frühjahr ein Release gibt.
Beziehungsweise ich wäre eigentlich dahin gegangen zu sagen, hey, wenn die 2 Monate für die Entwicklung nicht reichen, na, dann plane ich das Feature eben nicht für den nächsten Release, sondern für den übernächsten. Dann habe ich halt 5 Monate Zeit. Oder 6.
Ja, dann hast du das aber das gleiche wie mit der REST-API, die sich ewig hingezogen hat. Aber
ich denke, ja.
Der also Alarm hat noch zu wenig Kontra gegeben bisher. Gerne mal ein bisschen was dagegen. Warum?
Also die Sache ist die, einerseits bin ich ein bisschen überrascht darüber, dass das Matt das so vorgeschlagen hat, weil ich war immer der Meinung, dass die Entwickler auf keinen Fall Priorität haben sollten. Weil es war eigentlich immer so gesagt, es geht nicht darum, dass WordPress für die Entwickler interessant ist, sondern dass das für die End-User interessant ist. Und zu den End-Usern gehören dann halt, ich sag mal so Consumer, die einfach nur irgendwas zusammenklicken wollen und schnell eine Lösung haben wollen, denen ist das wahrscheinlich noch recht schnuppe, wie oft die Releases dann rauskommen und wie zuverlässig die rauskommen. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von größeren Kunden, die das Produkt WordPress nutzen wollen, wo das dann über mittelständische Betriebe bis hin zu Enterprise-Lösungen in allen größten Varianten gebraucht wird. Und da ist es so, dass an allererster Stelle steht Planbarkeit und zwar längerfristige Planbarkeit. Ein Update von einer WordPress-Installation, die auf Enterprise-Ebene läuft, ist es eigentlich so, dass die mit großer Wahrscheinlichkeit sehr viele angepasste Integrationen mit anderen bestehenden Systemen hat, dass da sehr viel umgebastelt wurde, um es so hinzukriegen, wie man das gerade braucht. Und da kann man nicht mal so eben schnell ein Update laufen lassen. Da sind Updates meist, wenn die über Monate, wenn nicht sogar Jahre geplant. Und da gehört die zeitliche Planung dazu. Da gehört dazu, dass man das mit anderen Bereichen abspricht, wann die Updates gemacht werden, weil WordPress meistens dann nur eins von vielen Systemen ist, die zusammenarbeiten. Da gehört aber auch dann die budgetäre Planung dazu. Das heißt, da muss man genau wissen, in dem Quartal wird so viel Mehraufwand gebraucht für das und das Update. Und wenn die Updates nicht mehr zuverlässig planbar werden, dann ist es eigentlich so, dass das WordPress als Lösung schon fast unbrauchbar wird in dem Bereich.
Also hältst du das für so extrem, ja?
Also ich habe davor habe ich eher in dem Bereich gearbeitet. Ich habe ich war davor Beamter bei der luxemburgischen Regierung und habe da unter anderem bei größeren IT-Projekten mit dran gearbeitet. Und da läuft alles mit 5-Jahres-Plan. Da ist das nicht so, dass man einfach mal guckt, oh, da kam gerade ein Update, ja, dann diese Woche machen wir das mal. Das funktioniert halt einfach nicht so.
Wie stelle ich mir denn eine 5-Jahres-Planung vor für WordPress?
Ja, also für WordPress eigentlich fast gar nicht, weil WordPress haben wir nie genutzt, weil das noch eine ganze Reihe anderer Probleme hat. Aber ganz allgemein ist es so, dass das Budget wirklich längerfristig geplant werden muss, was im IT-Bereich besonders schwierig ist, weil der so schnelllebig ist.
Ja, also das war jetzt ein bisschen provokant von mir, ich weiß. Aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Nee, wir gehen jetzt gerade davon aus, dass WordPress nicht mehr planbar wird. Ja, aber wir haben ja nicht nur WordPress als Instanz zu updaten, sondern es kommen ja auch unkoordiniert irgendwelche Plugin-Updates, die wir benutzen. Das spielt doch auch eine Rolle. Warum? Ja. Also ich stelle einfach nochmal die Frage, warum funktioniert das bei Plugins unkoordiniert planbar oder nicht planbar, aber bei WordPress brauche ich unbedingt eine Planung?
Das funktioniert auch bei Plugins nicht. Deshalb sind sehr viele große Installationen sind so aufgebaut, dass da genau festgehalten wird, welche Versionen alle zusammen installiert sind. Das ist dann eine als funktionierend bekannte Installation. Und da macht man dann nicht dazwischen schnell mal irgendwelche Updates. Das läuft immer so, dass man das im Voraus plant und dann auch Tests nach den Updates laufen lässt, um sicherzustellen, dass man nicht Regressionen eingeführt hat. Es ist einfach so, dass man dann zum Beispiel, das wird dann im WordPress-Bereich oft über Composer gemacht. Composer erstellt dann ein Logfile, wo für jedes einzelne Plugin eine exakte Version festgehalten wird. Und wenn man dieses System dann neu aufspielt, dann wird nicht die neueste Version genommen, sondern die Version, von der bekannt ist, dass sie funktioniert.
Aber wenn du gerade sagst, dass Plugins halt dann nicht und nicht immer einfach mal eben abgedatet werden, dann kann man das doch, also dann können diese sehr großen oder diese großen Enterprise-Unternehmen, die das so handhaben, das doch bei WordPress Core genauso machen. Also eigentlich, man muss ja nicht updaten, es gibt ja keine, also klar kann man sich einstellen, aber es gibt ja keine Auto-Updates auf die Major-Versionen und man kann das doch gar genauso handhaben, dass man sagt, also ja, man könnte jetzt sagen, wir warten jetzt auch wieder ab bis da und da und dann beschäftigen wir uns damit oder so.
Das ist prinzipiell richtig. Das Problem, was da aber hinzukommt, ist, dass bei WordPress nur die letzte Version supported wird. Das heißt, es wird immer mal versucht, Sicherheitsupdates auch in ältere Versionen backsupporten, also zurückzuführen. Aber eigentlich richtigen Support gibt's nur für die allerletzte Version. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein neues Update kommt, wie mit den Emojis, was eigentlich eine Sicherheitslücke schließt, sobald das Update dann kommt, ist die Sicherheitslücke als publik anzusehen. Das heißt, dann hat man eigentlich eine enthüllte Sicherheitslücke in seinem bestehenden System. Und
aber ist es dann nicht, sorry.
Ja.
Aber ist es dann nicht möglich, im Prinzip so, man könnte auch weiterhin so vorgehen, dass man sagt, wir gehen hier von 4-Monats-Perioden aus und wenn nichts kommt, dann kommt nichts, aber nach 4 Monaten, wenn dann was ist, dann machen wir nach 4 Monaten das Update oder so, dann hat man immer noch, also ich denke mal nicht, dass es so viel, ich glaube nicht, dass es so viele Releases geben wird, dass das irgendwie nicht mehr hinhauen würde.
Nee, ich sag nicht, dass es so viele Releases gibt, aber ich sag, dass es kein festes Datum mehr gibt,
das man
planen kann. Also wenn jetzt einfach gesagt werden würde, der Zeitraum ist zu eng, wir machen jetzt nur 2 Releases pro Jahr oder 1,5 Releases pro Jahr, dass das sich überschneidet, was auch immer, das würde alles noch tadellos funktionieren. Das Problem ist, wenn es halt kein Datum gibt. Ein weiteres Problem, was wahrscheinlich da hinzukommt, ist, wenn es kein fixes Datum gibt, dann gibt es immer Gründe, um das nach hinten zu schieben. Dann gibt es immer Sache, die man noch braucht und
Das habe ich auch selber bei mir als Vorbehalt. Aber können wir noch mal eben kurz bei dem fehlenden Daten bleiben? Bevor wir dazu kommen, das ist natürlich, wenn das jetzt so, das ist dann aber schon, muss man jetzt trotzdem noch mal sagen, Enterprise ist sehr extrem wichtig, aber es ist trotzdem für den normalen Nutzer oder selbst für viele mittelständische Unternehmen dann wahrscheinlich eher so der Edge-Case, was du gerade sagst, dass das so weit planbar sein muss. Ich wollte jetzt noch sagen, zu dem, was Thomas und Sven in der letzten Folge, glaube ich, gerade das ja beredet haben, da hatten sie ja auch gesagt, dass es nicht planbar ist. Aber ich denke, was ich dazu jetzt sagen will, es ist mit Sicherheit nicht so, dass WordPress jetzt hier plötzlich wie Apple wird und sagt, morgen kommt unsere neue Version raus. Also so ganz überraschend. Es wird schon, ich bin überzeugt, dass es immer noch eine Beta-Phase geben wird, wo das dann angekündigt wird. Und
nee, das ist das, klar, aber für also, längerfristige Planung ist
ja,
das.
Ja, klar. Ja, klar, aber ich meine das jetzt aber für den Otto-Normalverbraucher, der plant ja nicht so lange. Ja, ja. Der weiß dann, okay, die Beta ist da, dann habe ich nur jetzt noch einen Monat Zeit oder anderthalb Monate Zeit, um.
Ich meine, der Faktor, der hier mit reinspielt, wenn wir die Planung für Enterprise angucken, dann stimme ich ja alle definitiv zu, dass Firmen, Enterprise-Firmen, Behörden, die haben eine Planbarkeit oder die planen im Voraus von 5 bis 10 Jahren teilweise und die brauchen Long-Term Supported Versions. Und das ist natürlich dann nicht mehr gegeben. Allerdings, wenn ich mir jetzt gleichzeitig die das Ziel von Matt angucke, dass er ja bei auf dem WordCamp US gesagt hat, er möchte WordPress noch weiter verbreiten, ja, dann müssen wir halt, bewegen wir uns zwangsläufig bei den Nutzern und nicht bei auf einer Enterprise-Ebene, weil es wird schwierig, den Markt so enorm zu erobern, wenn du dich nur auf Enterprise konzentrieren würdest. Das heißt, im Endeffekt zielt er darauf ab, dass mehr WordPress-Installationen von Nutzern installiert werden. Und die haben keine Langzeitstrategien für ihre WordPress-Installation.
Ja, das ist eine interessante Ansicht.
Also das sehe ich auch so, dass das sein Ziel ist. Aber meiner Meinung nach ist das ganz klar, das ist ein Business-Ziel von Automattic. Open-Source-Projekte sind in der Regel, werden die nicht finanziert von kleinen End-Usern, sondern von der einen oder anderen Enterprise-Lösung, die mit da drin ist und bereit ist, auch Geld da reinfließen zu lassen. Ganz egal, wie viele Millionen Einzelpersonen ihren Blog da irgendwo online installieren, die werden nie großartig Geld in das Open-Source-Projekt einfließen lassen.
Naja, ich meine, man muss ja sagen, Automattic ist ja im Prinzip auch die Enterprise, das Enterprise-Unternehmen, was da Geld reinsteckt mit WordPress.com, das wird ja auch bleiben. Also,
ja, ja.
Also im Prinzip ist es in dem Fall doch das, was du meinst, oder nicht?
Um das .org-Projekt längerfristig noch performanter zu machen, sodass es noch mehr Anforderungen erfüllt, wäre es eigentlich nötig, dass meiner Meinung nach, also das ist immer nur meine persönliche Meinung, ich habe da auch eine bestimmte Richtung, die ich verfolge, ganz klar. Ich habe da andere Prioritäten wie so manch anderer, ganz klar. Ich denke mal, dass es so ist, dass das .org-Projekt irgendwann sich emanzipieren sollte und eine klare Führung in eine bestimmte Richtung anstreben sollte, die nicht rein nur darauf auszielt, dass mehr WordPress.com-Blogs erstellt werden.
Na, ich würde es jetzt auch, also so einseitig würde ich jetzt nicht sehen, dass es auf WordPress.com ausgeht. Also natürlich ist es, also ich meine, WordPress.org wird ja immer noch, kann man ja immer noch so einsetzen und ich denke mal, die Mehrzahl von uns macht das ja im Gegensatz zu WordPress.com.
Ja, ja, ja. Also ich habe so die Tendenz, die Sachen immer sehr radikal darzustellen, um meinen Punkt an den Mann zu bringen. Ja, ja.
Okay.
Natürlich ist das alles ein bisschen differenzierter, als ich das jetzt gerade hier ausgedrückt habe. Ich wollte da einfach nur eine Sichtweise erklären.
Ja, ja, okay. Ja.
Das, was auch ganz interessant ist, ist das Long-Term Support Release, was der Hans Helge schon erwähnt hat. Weil das ist auch so eine Sache im Enterprise-Bereich vor allem. Da ist es so, dass man von den Features her und von der Kompatibilität her eigentlich auf einem bestimmten Stand bleiben will, aber trotzdem noch immer die allerneuesten Sicherheitsupdates braucht. Und so wie das im Moment gehandhabt wird mit den Releases, sind die Features und die Sicherheitsupdates fest miteinander verkoppelt. Und so kann es sein, dass man, um die Sicherheitsupdates aufzuspielen, die Seite zerschießt, weil irgendein Feature wieder mal nicht so ganz backwards compatible war, wie das immer so gemeint wird.
Ja, gerade dazu Das sind jetzt nur Vermutungen hier, aber ich hatte auch da mit ein paar Leuten vom Core-Team geredet, die, da waren ein paar Vermutungen, haben ein paar Leute eben vermutet, dass zum Beispiel, dass es jetzt wieder mehr in solche Richtungen gehen könnte, wo hier Major-Versionen, also 5.0 oder 6.0, dann, sie werden wahrscheinlich nicht die Backwards-Abwärtskompatibilität brechen, aber es wird wieder mehr in so eine Richtung gehen, dass okay, hier kommt jetzt was ganz Neues, also so wie es damals bei 3.0, glaube ich, auch war. 4.0 war ja dann in diesem Zyklus, wo es egal war. Ja, 4.0 war ja eigentlich ein normales Release, also ganz.
Ja, aber du hast ja nicht nur die, also ihr beleuchtet das gerade aus zwei Perspektiven, einmal der Endkonsument, der sich WordPress installiert, und dem Enterprise Konsument, der eben die lange Planbarkeit braucht. Aber was so ein nicht ständig, ich nenne es jetzt mal nicht ständiges Release, also ohne festen Zyklus mit sich bringt, ist, dass du tatsächlich, wie du gerade sagst, so einen besonderen Punkt hast in einem Major, was weiß ich, WordPress 5.0. Da machen natürlich die Industrie drum herum, die kann damit natürlich wiederum viel besser arbeiten, weil die können dann ihre ganzen Bücher umbenennen, die können Zeitungen produzieren, die können irgendwelche Dinger produzieren. Wir könnten ein ganzes Jahr lang über WordPress 5.0 diskutieren und müssten nicht ständig die Nummer ändern. Halt, da sehe ich, also ich persönlich, dafür die Industrie, die macht wiederum einen Vorteil, weil die viel stärker, die müssen nicht so schnell agieren und die Produkte, die da rauskommen, sind nicht so schnell verlebt, scheinbar, für die Endbenutzer. Ja. Weil wenn du heute ein Videotraining zum Beispiel produzierst, wie ich das damals gemacht habe, da hieß das WordPress 4. Das ist eine klare Nummer, da können die Endanwender, die Zielgruppe kann sich da was drunter vorstellen und hat dann auch eine Assoziation, so ein Jahr später ist das dann nicht mehr WordPress 4, sondern WordPress 4.5 einmal, ja. Und da kommen dann die Fragen, ist das denn noch aktuell? Was hat sich denn da alles geändert? Kann ich das denn noch kaufen? Jeder hat eine Chance für die Industrie.
Ja, und in dem Fall ist es ja auch tatsächlich nicht unbedingt mehr aktuell, weil eben die ganze Zeit irgendwelche Features dazukommen, auch in diesen Punktversionen. Ja. Was dann eben, also wenn sich das jetzt so ändert, wie gesagt, da hat Matt, das hat ja nicht Matt gesagt, aber das waren so Vermutungen, dann würde es eben auch vielleicht in die Richtung gehen, dass man bei der Entwicklung etwas komplexere Strukturen beim Branching verwendet, also dass man irgendwie sagt, wir haben ja eine Major Branch, wo wir Dinge aus diesen drei Fokusbereichen, sag ich jetzt mal, entwickeln und dann und separat davon würden dann andere Dinge wie diese Bugfixes etc. weiterentwickelt werden, damit man, weil man ja auch nur so durchgängig wirklich an so einem, ich sag mal, wenn man sechs Monate lang zum Beispiel am Editor arbeitet, aber man kann dann trotzdem noch in zwei Monatsabständen irgendwelche Releases veröffentlichen, die sich unabhängig davon weiterentwickeln. Dahin könnte es auch gehen.
Aber das ist jetzt.
Also ich glaube auch ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass viele haben halt gesagt, dass wahrscheinlich so eine Version wie 4.8 könnte, es kann gut sein, dass die jetzt schon in 2-3 Monaten rauskommt oder so, weil das ist dann, aber da ist dann eben nichts Riesiges drin.
Aber hast du jetzt aus dem Core-Team oder aus dem direkten Kontakt, hast du jetzt keine näheren Informationen dazu, dass man sagen kann, diese Aussage, die dort in den Raum gestellt wurde, die hat jetzt Hand und Fuß, das wird tatsächlich so passieren, oder ist es alles noch
sehr... Das sind Vermutungen von den Leuten aus dem Core-Team, von ein paar Leuten aus dem Core-Team.
Ich glaube, die sind genauso überrascht worden.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also das, ich glaube, ich weiß nicht, wer davon wusste, vielleicht wahrscheinlich die Lead-Developer oder so, aber das war für die meisten Leute eine Überraschung.
Mal eine Frage, habt ihr das Interview gesehen, das Brian von Post-Status gemacht hat mit Matt?
Ja.
Contributor Day. Da hat Matt nämlich gesagt, es wird Breaking Changes geben.
Ja, genau.
Aber wir machen die nur, wenn es sich so richtig lohnt.
Ja, aber das fand ich auch eine interessante Sache, dass er das gesagt hat. Das habe ich mir auch aufgeschrieben,
ja. Ja, das fand ich auch interessant. Also zumindest besteht da mal Hoffnung, dass man irgendwann mal so die richtig fiesen Teile da umgehen kann.
Ich denke aber, es wird, wahrscheinlich wird es da jetzt hauptsächlich auch um die drei Fokusse gehen. Also wenn da irgendwie, also ich weiß jetzt gerade nicht, was da passieren, was da so aufkommen kann, aber ja, die Frage ist auch dann natürlich, wir wissen ja, wie WordPress funktioniert. Also dann ist die Frage, wo ist denn dann wohl dieser Punkt, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir die Backwards Compatibility brechen. Also ist natürlich schwer dann vorauszusagen, weil im Prinzip ist es ja im Moment schon so, dass ganz selten, dass ab und zu das gebrochen wird.
Ja, aber jetzt hat es doch erst in jüngster Zeit gebrochen mit dem 27.
Was?
Also mit dem Theme ist. Naja, dass das Theme nicht mehr auf 4.6 zum Beispiel nutzbar ist in seinem vollen Umfang.
Aber das ist ja keine Abwärtskompatibilität. Das gab es ja vorher gar nicht. Also.
Ja, aber was wäre denn, von was sprichst du genau? Also wenn ich jetzt WordPress 2.4 installiere, dann habe ich doch auch nicht mehr alles. Oder?
Ich weiß nicht, was hat sich mal allein. Ja, es sind alles irgendwelche Kleinigkeiten, dass ich mal irgendwie eine. Ich glaube, wie heißt das irgendwie? Um einen einzelnen Term aus einer Taxonomie zu bearbeiten, weil kann ich mich daran erinnern, dass das irgendwann mal geändert wurde, dass die das URL im Admin sich geändert hat. Ja, aber sowas ist dann halt Abbruch der Abwärtskompatibilität, den die dann aber als sinnvoll oder als nötig erachtet haben, der dann als nötig erachtet wurde.
Würde das denn Vorteile oder Nachteile mit sich? Also die Frage ist, welche Vor- oder Nachteile würde sich sowas mit sich bringen?
Also, was denn? Die Vorteile vom Abwärtskompatibilität brechen ist natürlich, dass man dann sagen kann, dass man irgendetwas grundsätzlich grundlegend verbessern kann, was sonst nicht funktioniert hätte. Aber andererseits, WordPress punktet, ja, das gehe ich jetzt aber nicht von aus, dann bei so etwas. Aber WordPress ist ja schlecht genug in manchen Stellen.
Prinzipiell ist es so, dass, wenn man einfach davon ausgeht, wir werden immer abwärtskompatibel bleiben, was ja prinzipiell so behauptet wird, dann ist es so, dass man eigentlich konstant technische Schuld aufbaut. Weil jede Änderung bewirkt dann, dass man nicht nur diese Änderung hat, sondern auch immer noch den Zustand von davor mit berücksichtigen muss. Das heißt, da baut sich dann mit der Zeit mehr und mehr technische Schuld auf. Und das bewirkt, dass es immer aufwendiger wird, um Änderungen zu machen, um Verbesserungen einzufügen, um das Ganze einfach nur am Laufen zu halten, sodass man da immer mehr Manpower braucht für die banalsten Dinge. Und einfach mal an ein paar strategischen Stellen da die Abwärtskompatibilität brechen, um große Mengen an technischer Schuld abzubauen, würde bewirken, dass man wieder sehr viel schneller vorankommt, sehr viel leichter das ganze Projekt warten kann, Bugs beheben kann und neue Features hinzufügen kann.
Ja, naja, also ich muss jetzt nur gerade sagen, das ist natürlich jetzt nicht, ist ja natürlich nicht direkt mit dem Fehlen der Release-Cycles verbunden, aber das ist ja auch schon, aber damit hast du ja jetzt auch ein Pro-Argument gegeben. Sowas von gar nicht, ja. Aber du hast trotzdem ein Pro-Argument gegeben für, was ich auch so sehe, auf jeden Fall, eben für, also zumindest was Matt so in seiner State of the World gesagt hat, das finde ich, oder beziehungsweise in dem Interview mit Post-Status. Ja, das also sehe ich auch auf jeden Fall so, dass bin halt nur gespannt, ob es eher in so eine Richtung geht, von der du oder auch ich zum Teil jetzt auch ausgehen, oder ob es mehr so fast so bleiben wird wie jetzt. Irgendwelche Kleinigkeiten ändern, wenn es nicht mehr anders geht oder so.
Ja, ich denke, das wird die Zeit Frage erst zeigen. Ja,
genau. Wie fast alles, worüber wir gerade reden.
Ja. Also prinzipiell finde ich, das ist alles immer eine Sache der Prioritäten. Das Projekt hat leider Gottes soweit ich das erkennen kann, keine konkrete Richtlinie, woran man dann festlegen könnte, was die Prioritäten sein sollten. Deshalb wird dann so viel spekuliert und so viel diskutiert und deshalb gibt es so viel Drama, weil jeder hat seine eigenen Erwartungen und man kann nicht im Voraus einfach abchecken, ob das Projekt überhaupt die Erwartungen erfüllen wird oder nicht. meiner Meinung nach, ganz egal, in welche Richtung es gehen sollte, auch mit diesen Release-Zyklen, es wäre gut, wenn einfach einmal definitiv festgelegt würde, was das Grundzielpublikum von WordPress sein soll. Weil wenn dann einfach gesagt wird, ja, es soll einfach nur, wir wollen Konkurrent zu Wix und Squarespace sein und mehr nicht, dann weiß man zumindest, wo man dran ist, und dann kann man auch immer entscheiden, ob man da mit in die Richtung arbeiten will oder nicht. Im Moment ist es so, dass jeder seine Vorstellungen hat, und da gibt es zum Beispiel auch Leute, die halt in die Richtung Enterprise arbeiten wollen, weil die Plattform das eigentlich hergibt. Aber dann sind so Änderungen wie diese Release-Zyklen, die dann dem komplett entgegenwirken. Und es ist noch nicht mal klar, ob es den Leuten, die dann da die Entscheidung treffen, ob denen bewusst ist, was da in dem Bereich die Anforderungen sind oder nicht.
Ja, aber es ist ja eigentlich schon, vielleicht ist es noch nicht klar genug kommuniziert worden, aber es ist ja irgendwie dadurch, dass dann gesagt wird, dass Wix und Squarespace und solche Sachen jetzt aufkommen, da geht man ja schon klar in die Otto-Normalverbraucher-Richtung, sag ich jetzt mal. Weil Enterprise benutzen das ja nicht, soweit ich weiß.
Ja, ganz klar. Also, die Sache ist nur die, all die Leute, die als Webseitenentwickler, also jetzt nicht die einfach nur schnell ein Theme for his Team aufsetzen, sondern die wirklich ein bisschen Custom-Entwicklung machen, die bleiben dann auf der Strecke. Und das sind aber zum größten Teil die überhaupt an dem Open-Source-Projekt mitarbeiten. Weil die Leute, die in ihrem schicken Editor ihr Interface zusammenklicken, die werden sich nicht an der Core-Entwicklung beteiligen.
Ja,
und es kann durchaus irgendwann mal passieren, dass dem Open-Source-Projekt dann einfach die Entwickler ausgehen, weil es einfach nicht mehr interessant für die ist, weil es zu sehr in Richtung lass uns ein Automatic.com-Seite aufbauen. Solange es zu sehr in die Richtung geht, ist das für die Entwickler, die eigentlich in der Core-Entwicklung tätig sind, nicht interessant. Dann werden wahrscheinlich nur noch die Automatic-Leute übrig bleiben.
Ja, es ist halt die Frage, wie das aussieht im Moment. Es gibt ja auch genug große WordPress-Agenturen, die durchgängig damit arbeiten, und ob die dann irgendwann davon loslassen, einfach, ist halt, soll jetzt nicht das verharmlosen oder das beschönigen.
Also wenn wir gerade den Bogen zu Agenturen spannen, dann hab ich noch ein Kontraargument, was dagegen spricht. Als Agentur versuchst du ja möglichst, das heißt, du versuchst es nicht, aber du bietest deinem Kunden ja eine Wartung an, weil die nicht in der Lage sind, das selber zu tun. Und diese Wartung, die berechnet sich ja aus bestimmten Werten. Und wenn eine Wartung nicht mehr regelmäßig nötig ist, weil die Releases einfach nicht kommen, dann mache ich als Agentur an der Stelle ja wiederum wirtschaftlich Verluste. Was sagt ihr dazu?
Ja, es ist sicherlich so, dass deine Kalkulation, was du dann an deinen Kunden verrechnest und so, dass das eigentlich immer deine Vorhersagen für die zukünftige Arbeit mit einberechnet. Und wenn du da keine Vorhersagen mehr machen kannst, dann sind deine Kalkulationen, dann ist das sehr wackelig aufgebaut. Und dann kann das durchaus sein, wenn nicht genug Releases kommen, beschwert sich der Kunde, dass du großartig Geld an dem verdienst und tust nichts. Andersrum kann es aber auch sein, dass wenn die Releases zu schnell hintereinander kommen, dass du Qualitätsprobleme kriegst, dass dein Personal gerade im Urlaub ist, während du ein Update machen musst, weil da gerade eine Sicherheitslücke mit dem letzten Release geschlossen wurde, ohne dass das irgendwie planbar war. Und dann kannst du da schon in Schwierigkeiten kommen.
Oder wenn das große 5.0-Release kommt, was ganz viel Abwärtskompatibilität bricht.
Genau.
Das fürchten wir alle ein bisschen. Dann kommt plötzlich ganz viel Arbeit auf einen zu.
Ja, also es ist sicherlich so, dass man bei größeren Updates als Agentur auch die Personalplanung mit in Betracht ziehen muss und dann zum Beispiel die Urlaubstage dementsprechend verteilen muss. Da seid ihr baff.
Ja, das kann ich gar nicht glauben.
Ja, Felix, das nächste Pro-Argument, bitte.
Moment, was habe ich, was hatte ich denn noch?
Ja, es ist ja mager.
Ja, ja, ich muss überlegen. Ja. Naja, was ich auch noch interessant fand, ist, was wir auch noch, da worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, Matt hat sich ja so ein bisschen jetzt selbst auch wieder als Lead über dieses Projekt dahingestellt bei der State of the World. Da ist halt die Frage, da bin ich halt gespannt, wie das aussehen wird. Und an sich finde ich, es kann gut sein. Also das ist ja, da hattest du ja auch schon mal drüber geredet, alle, also mit der, dass man wirklich eine Leadership-Rolle hat irgendwie. Und wenn da jetzt tatsächlich Matt wieder eine bedeutendere Rolle im WordPress, in der WordPress-Core-Entwicklung einnehmen würde, also oder in der Planung davon vielmehr, dann könnte halt, kann ich mir schon, sehe ich da schon einen möglichen Vorteil drin gegenüber dem Release-Lead, der jedes Release wechselt und sich zum Teil, wenn man die es zum ersten Mal machen, müssen sich dann ein bisschen da einfinden, wie das funktioniert. Ja, und man muss auch jedes Mal wieder neu, jedes Mal wird dann neu organisiert. Du kannst daran arbeiten, du arbeitest daran, was wird jetzt gemacht, was ist der Fokus und so. Und wenn man da aber jetzt eine Person hat oder einfach, wie man was, etwas, dann wird das eben durchgängiger, dann kann man, also dann wird das aus Entwicklersicht, also aus der Core-Entwicklungssicht, dann wird es da länger planbar, also. Mhm. Und das kann für dich Vorteile haben. Ich weiß halt nicht, wie Matt, inwieweit das dann Matt diese Funktion dann ausfüllen wird oder, weiß, ja, keine Ahnung, also, war ja bisher jetzt nicht mehr so, aber kann ja vielleicht wieder so kommen.
Also ich finde auf jeden Fall, dass Leadership notwendig ist und im Moment ziemlich Mangelware ist bei dem Open-Source-Projekt. Ja. Ich denke, es kann durchaus sein, dass das sehr viel positiven Einfluss hat, wenn Matt diese Rolle übernimmt, weil im Moment ist es leider Gottes so, dass kein anderer die übernehmen kann. Allerdings habe ich auch schon ein bisschen mit Leuten gesprochen über das Release-Lead, das Matt schon mal hatte. Und da ist es so, dass er eigentlich, dass das für viele Beteiligte ziemlich frustrierend war, weil er war zwar offiziell Release-Lead, es wurde aber größtenteils wurde die Arbeit von mehreren anderen Leuten übernommen, was dann wiederum nicht nur eine einzelne Person war, was zu vielen Missverständnissen geführt hat.
Und, ja, das habe ich auch schon gehört.
Ja, ja, und wenn es dann wieder so läuft und diesmal noch ohne feste Planung, ohne feste Daten, dann kann es natürlich auch nach hinten losgehen.
Ja klar, also das kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen. Aber jetzt erstmal rein theoretisch finde ich das auf jeden Fall sehe ich das als gute Entscheidung an. Da, ein Lead über mehrere oder ja, nicht über mehrere Releases, sondern erstmal auf undefinierte Zeit festgelegt.
Also ein richtigen Leader, nicht ein Release-Lead, sondern ein Leader, genau. Das braucht das Projekt, ja. Und wenn er diese Rolle dann so übernimmt, wie ich mir das vorstellen würde, was da gebraucht wird, dann wird das sicherlich sehr viele Vorteile bringen, weil in meiner kurzen Zeit, in der ich bisher bei dem Projekt da mitgearbeitet habe, habe ich schon des Öfteren mitgekriegt, dass immer wieder Sachen einfach zu Tode diskutiert werden, weil einfach keiner da ist, der einfach mal sagen kann, jetzt wird's so gemacht und Schluss.
Ja.
Und das braucht man halt manchmal. Es ist halt nicht so, dass Leute automatisch nach einer gewissen Zeit immer zu einem Konsens finden. Das kann manchmal passieren, ist aber eher Zufall, denke ich, als dass das jetzt etwas ist, mit dem man fest planen könnte.
Ich hatte gerade noch ein Kontra, aber das ist mir jetzt entfallen.
Also ich habe auch noch zwei Kontra-Argumente.
Nee, du darfst keine Kontra-Argumente bringen.
Nein, aber ich bin jetzt keiner, der hier sagt, juhe, es gibt keinen Release-Cycle mehr, aber
doch,
man muss ja immer alles von Ja, das ist, funktioniert nicht publicity-mäßig so gut, aber.
Also, nee, du wurdest aber so propagiert. Also darfst du jetzt keine Kontra.
Okay, ich schick dir die mal
bei Slack, Alter. Ja, du kannst die schnell im Chat schreiben und der Alor darf die dann
vorlesen. Ja, so, da hätte ich auch noch was.
ja. Ich würde vielleicht noch mal kurz zusammenfassen und dann können wir dem Ganzen ein bisschen zum Ende hin das Ganze zusammen, also ja.
Darf ich dir jetzt echt nicht mehr vorstellen?
Jetzt lass den armen Felix doch mal ausreden.
Ja,
also. Ich habe doch gerade geredet.
Deswegen sage ich ja, lass ihn ausreden.
Ich habe mich aber verhasst. Ja, dann mach doch. Los, komm. Schnell.
Ja, das eine hattest du eben angesprochen, Alter, aber da waren wir erstmal doch nicht mehr weit drauf angegangen. Wann sagt man jetzt releasen wir diese Version? Also man muss halt irgendwie, die Frage ist, es könnte der Punkt kommen, dass man, oder es könnte niemals dieser Punkt kommen, dass man sagt, okay, jetzt sind wir fertig mit etwas hier. Solange es jetzt nicht, also vor allen Dingen, solange es jetzt nicht eins dieser drei Fokusbereiche, einer der drei Fokusbereiche ist, wann setzt man diese Marke? Also
das ist halt, wird wahrscheinlich zu Scope Creep führen und zu ewig langen Diskussionen, wo man dann immer auf der Suche ist nach dem perfekten Release, das nie eintreten wird. Also das kann durchaus passieren.
Ja, zudem stellt sich die Frage, wer entscheidet das am Schluss? Weil du kannst ja kein Release-Lead ernennen, der auf unbestimmte Zeit agiert. Das hält ja keiner durch.
Nee, also ein Release-Lead wird es ja nicht mehr so geben,
Termine,
nur den Leader. Und der würde das dann entscheiden.
Ja.
Allerdings ist es so, dass wenn man nicht im Voraus schon auf ein konkretes Datum hinarbeitet, dann wird auch nichts gemacht, um einen Punkt zu erwischen, wo alle Sachen konvergieren zu diesem Punkt. Das heißt, du hast immer Überlappungen. Du hast dann das eine Feature, das ist fertig, das andere noch nicht. Gut, dann machen wir bei dem Feature, das fertig ist, dann machen wir da noch diese Kleinigkeiten so. Und wenn das zweite fertig ist, dann ist das erste, das ist dann wieder in einem Zustand, wo man das nicht releasen kann. Und so schaukelt sich das dann gegenseitig hoch, weil es wird nie schon im Voraus alles gebremst, um konkret einen bestimmten Zeitpunkt zu treffen.
Ja, da bin ich auch etwas skeptisch. Also muss man halt sehen, wie sich das entwickelt. Und das andere, was ich dazu habe, was auch etwas das, eben damit zusammenhängt, vielleicht ist, was ist mit nützlichen Features, die, sag ich jetzt mal, im aktuellen Status der Release-Cycles einfach gemacht werden würden, wo dann aber hier gesagt wird, also das hatte ich auch, das hatte ich halt im Gespräch auch noch mit ein paar Core-Entwicklern so mitbekommen, dass Features, die neu reinkommen sollen, irgendwie mit diesen drei Fokusbereichen in Bezug stehen sollen. Und da frage ich mich halt, wie soll das aussehen? Also da kann ja, wenn ich jetzt gerade hier Multisite oder so, das hat ja mit nichts davon wirklich zu tun. Und dann stelle ich mir da irgendwie so eine Art, habe ich so ein bisschen Angst vor, dass da irgendwas Stagnation stattfinden würde oder so in bestimmten Bereichen. Mhm. Weil dann eben gesagt wird, ja, das gehört nicht zum Fokus. Also
ja, du musst immer, ganz egal, welche Features du jetzt bauen willst, die müssen immer auch einen Editor mit drin haben und über REST API ansprechbar sein.
Ja, also ich denke mal gerade, das ist halt echt lustig, also gerade die REST API ist wahrscheinlich wirklich der Punkt, wird wahrscheinlich wirklich der Punkt sein, wo man fast immer sagen kann, okay, wir bauen das jetzt auf Basis der REST API und dann hat's
halt zu tun.
Aber das ist trotzdem, also finde ich etwas, ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das aussehen wird. Und ja.
Wie sieht es denn für dich aus, Felix, als Commit-Access-Guy? Bist du da in den Diskussionen mit involviert? Oder klingst du dich da irgendwo ein?
Also es gab halt beim WordCamp US gab es dann noch halt, es gab wohl irgendein, wo dann so ein Abendessen stattgefunden hat mit Matt und dem Core-Team, aber das waren dann halt wirklich die Permanent Committers, also oder noch nicht mal alle von denen, sondern wirklich so der die Lead-Entwickler und die Leute aus dem Core-Team, die schon lange dabei sind, sag ich jetzt mal. Und naja, also da, ich habe halt Kontakt eben mit ein paar von diesen Core-Entwicklern und hat dann mit denen darüber geredet. So. Also ich bin jetzt nicht direkt in diesen Diskussionen drin gewesen. Also nicht in den offiziellen Diskussionen, sage ich jetzt mal.
Okay. Gut, ich würde einfach mal sagen, dass das, wir machen hier mal einen Schlussstrich. Wir sind nämlich jetzt auch fast am Ende der Zeit schon. Ich bin echt gespannt, was das jetzt wird mit den nächsten Wochen und Monaten, wie sich Matt anstellt, wie die Kommunikation diesbezüglich auch stattfindet. Und ich glaube, das wird noch ein paar Wellen schlagen, vor allem auch weltweit. Habt ihr sonst noch irgendwelche Schlusskommentare, bevor wir jetzt hier ganz abschließen?
Ich bin gespannt.
Du bist gespannt. Ich glaube, Alla ist auch gespannt.
Ich bin gespannter.
Gespannt, Herr.
Und ich ziehe mir jetzt eine Hose an. Erstmal.
Okay, dann wird die Hose auch gespannt sein. Somit sind alle gespannt hier. Damit würde ich es heute belassen. Ey, vielen Dank, René, und vielen Dank, Ella, für die gute Diskussion. Yeah. Ich denke, wir werden den einen oder anderen sicherlich bald wieder hören. Bis dahin würde ich einfach mal sagen, vielen Dank und macht's gut.
Jo, danke.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.